die Augen zuzumachen, der Musik zu lauschen und an nichts zu denken. Und auf einmal habe ich mir gedacht, boah, was habe ich denn für ein fucked up mind?
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin gerade in Berlin und sitze dem Head of Digital Transformation von Daimler gegenüber. Das ist Sascha Pallenberg und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er lebt normalerweise nicht in Deutschland, verbringt jetzt aber einige Zeit hier und hat dann gesagt, dass wir uns treffen. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Tijen. Ich freue mich auch. Endlich hat das mal geklappt.
Endlich hat das geklappt. Wir haben lange gebraucht, aber es hat funktioniert.
Ja.
Wir sprechen heute über das Thema Work-Life-Balance. Wir haben ja für jeden Podcast nicht nur einen bestimmten Gast, sondern auch ein bestimmtes Thema. Und ich habe mir gedacht, bei dir passt das Thema Work-Life-Balance sehr gut, weil ich glaube, dass du da nochmal eine ganz dezidierte Meinung zu hast und vor allem auch durch deine eigene Geschichte ganz tolle Stories teilen kannst, die vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen helfen. Vielleicht steigen wir tatsächlich mal mit deiner persönlichen Story ein. Du bist ja nicht seit 50 Jahren da, wo du jetzt bist, sondern seit wie lang?
Jetzt etwas mehr als 2 Jahre.
Und davor warst du ja Tech-Blogger. Richtig?
Genau. Hab das auch so für mich wirklich definiert, Blogger zu sein und in besonderem Sinne nochmal Tech-Blogger. Und das mehr oder weniger, ja, seit fast 20 Jahren.
Wie hast du das deiner Family erzählt, was du eigentlich beruflich machst?
Also genau so. Ich bin Blogger und dann kam halt der Klassiker zurück. Wie kann man denn damit Geld verdienen? Sagt dann so, was meinst du denn, wie der Redakteur deiner Tageszeitung Geld verdient? Na, das Businessmodell ist ja genau komplett gleich. Wobei, wenn du anfängst zu bloggen, und ich hatte wirklich das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein in Deutschland. Ich habe damals in den USA noch gelebt, als ich dann wirklich hardcore angefangen habe zu bloggen. Dann rüber nach Deutschland, habe einfach viel aus der US-amerikanischen Tech-Blogging-Szene rübergenommen. Plus aus England, der Gründer von The Enquirer und The Register, Mike McGee, war ein Riesenvorbild für mich. Weil der über Tech in einer Art und Weise geschrieben hat, die sehr subjektiv und sehr meinungsbehaftet war. Und das fand ich toll. Ich konnte diese langweiligen, objektiven Artikel einfach nicht mehr lesen. Wenn etwas scheiße ist, dann musst du einfach auch sagen, dass es scheiße ist. Man kann sich sagen, ja, das ist eher so suboptimal oder durchschnittlich. Weil wir leben in einer Welt, in der es keinen Sinn macht, durchschnittliche Produkte auf den Markt zu bringen. Oder sich mit durchschnittlichen Services auseinanderzusetzen. Das ist einfach Zeitverschwendung in jeglicher Form. Und dann ging es für mich auch nie darum, irgendwie Firmen an den Pranger zu stellen. Im Gegenteil, ich wollte, dass die besser werden. Die werden aber nicht besser, wenn du sagst, oh ja, das ist gar nicht so schlecht.
Mhm. Ja, sondern wenn du sagst, das ist schlecht.
Es ist einfach richtig schlecht. Und da kann man auch durchaus mal ein bisschen direkter sein. Ja, das habe ich viele, viele Jahre lang gemacht. Und ich denke mal ganz klar, dass so dann der Durchbruch so 2008, 2009 etwa gekommen ist. Als ich auch sehr direkt gegenüber deutschen Medien geworden bin, diverse Ressortleiter angezählt habe, weil sie offensichtlich keine Ahnung von der Materie hatten, über die sie dann berichten durften. Und in all diesen subjektiven Rants, die ich rausgehauen habe, aber das ist fachlich und immer faktenbasiert gewesen. Und das musst du auch sein, ansonsten kannst du einfach, glaube ich, auch nicht den Mund aufmachen, weil dann zerschießt dir das jemand sehr, sehr schnell in den Kommentaren. Und ich glaube, das war in der Form was Neues damals für die deutsche Medienlandschaft. Sehr schnell viele Follower durchbekommen. Es ist sehr schnell gewachsen. Ja, und das habe ich dann mehr oder weniger bis zum 31.12.2016 gemacht. Dann habe ich alles fallen und liegen lassen, habe mir noch einen Monat Sabbatical gegründet als Übergangszeit und stand dann am 1.2.2017 in Stuttgart unter Türkheim vor den Werkstor, habe angeklopft und habe lass mich hier rein berufen.
Wie Schröder.
So ungefähr.
Ja, und dann hat es geklappt, dann bist du sozusagen da eingestiegen.
Ja.
Wollen wir vielleicht da noch einmal zurückgehen in die Zeit, als du auch als Tech-Blogger eben unterwegs warst? Wie ich vorhin sagte, wir wollen ja heute auch über das Thema Work-Life-Balance sprechen. Gab es das für dich in der Form?
Nein.
Also es ist eigentlich verschwommen.
Klares Nein. Es gibt es heute eigentlich auch nicht, es sei denn, ich bin im Urlaub.
Dann schaltest du komplett ab.
Ich würde das jetzt sehr gerne sagen, weil das hört sich ja so toll an,
oder?
So geplant.
Und
boah, das ist ja, so
genau.
Professionell, wie der das handelt. ich würde dann aber lügen. Ich habe, bis ich zum Daimler gekommen bin, 7 Jahre keinen Urlaub gemacht.
Wahnsinn.
Ich bin ja auch viel in der Welt herumgereist. Und ab und zu bin ich auch mal in Taiwan, ist ja eine schöne Insel, mal zur Ostküste gefahren und habe da mal ein längeres Wochenende gemacht. Aber letztendlich habe ich dann da auch wieder am Rechner gesessen und geschaut, was ist dann da los. Weil ich auch fürchterlicher Kontrollfreak geworden bin. Ich glaube, das ist eine ganz hässliche Angewohnheit von Unternehmern.
Mhm.
Was eigentlich auch eine Aussage oder im Grunde genommen definiert, dass du nicht loslassen kannst, ein bisschen Probleme mit Vertrauen hast oder Vertrauen aufzubauen, was es niemals so war. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die ich in dieser Zeit hatte, zu denen habe ich ein irres Vertrauen gehabt. Ansonsten wären sie nicht da gewesen. Ansonsten hätte ich sie nicht publizieren lassen. Aber ich wollte halt immer wissen, was sind die Zahlen? Wo geht das hin? Und das hat sich dann eigentlich so zu einem Punkt hin eskaliert, dass ich wirklich gemerkt habe, wenn du das so weitermachst, bist du einfach ein Burnout-Kandidat vom Feinsten. Und ich glaube auch, dass ich was ganz anderes machen muss auf einmal. Ich hatte vor einem Kommentar immer Angst, wenn jemand sagt, hör mal, Sascha, hast du keinen Bock mehr?
Mhm.
Weil dann ist es mindestens schon 2, 3, 4, 5 Monate zu spät. Das ist ja ein schleichender Prozess.
Ja, absolut. Mhm.
Und über all diese Jahre haben sich Mechanismen eingespielt. Es ist zur Routine zum Teil geworden. Natürlich brenne ich nach wie vor für Technologien. Aber jedes Jahr ist an dir vorbeigeflogen. Das fing im Januar an mit der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ich bin jedes Jahr 350.000 Meilen geflogen. Ja, das war je wie Up in the Air mit George Clooney. Na, so eine Geschichte. Ich habe mal gesagt, ich bin geflogen wie AC/DC und bezahlt worden wie Gunther Gabriel.
Die Vorstellung.
Das lag aber daran, weil ich auch alles immer wieder reinvestiert habe. Weil das auch wichtig ist.
Klar, ist auch Unternehmertum. Ja.
Und du hast ja die Idee des Wachstums vor dir. Aber es ist dann irgendwie mal so ein Punkt eingetreten in 2016, wo ich mir dachte, ey, es ist hier, das bitte ich nicht falsch zu verstehen, aber es gab für mich da nichts mehr zu gewinnen in dieser Szene.
Hast du das körperlich auch gemerkt oder war das eher eine mentale?
Ich bin fetter geworden, natürlich. Ne, du futterst lustig in dich rein, du wertschätzt gewisse Sachen nicht mehr. Und Essen gehört für mich eigentlich zu einer persönlichen Wertschätzung dazu, dass du auch dich mal fokussieren kannst und in Ruhe essen kannst und nicht irgendwie zwischen Tagesschau und Wetterkarte dir irgendwie so einen Fastfood-Snack reinschiebst. Das war so ein Punkt. Auch das kontinuierlich unterwegs sein, das merkst du mit der Zeit einfach. Aber das Schlimme war, dass es zur Routine geworden ist. Dabei will ich das ja leidenschaftlich ausüben und es lieben. Und auf einmal fühlt sich all das, ja, wie gesagt, 7 Jahre kein Urlaub. Es gibt ja, glaube ich, so bei Beziehungen, so das verflixte 7. Jahr. Vielleicht war es das auch gewesen. Vielleicht habe ich das mit mir selber so erlebt. Und das fühlte sich auf einmal anders an. Und ich habe wirklich Angst davor gehabt, dass ich das nicht mehr so machen konnte wie zuvor. Und dann habe ich das Glück gehabt, wirklich.
Das Angebot kam.
Dass im Sommer 2016 ich einen Anruf bekommen habe aus Stuttgart.
Diese Zeitspanne von du merkst, du bist eben in diesem Rad drin und es entwickelt sich nichts mehr weiter, auch du nicht, bis hin zu dieses Angebot kommt oder dieser Entschluss reift auch in dir zu sagen, naja, ich mache jetzt was anderes. Wie lang war diese Zeitspanne ungefähr?
Etwa so ein halbes, dreiviertel Jahr. Das ist ja auch eine sehr dynamische Industrie und da passiert eine ganze Menge und um dich herum poppen neue Player auf. Mir war es wichtig, Mobile Geeks einfach in einen sicheren Hafen reinzusteuern, auch thematisch anders aufzustellen als andere, also einen gewissen Prozess abzuschließen. Ich will jetzt nicht dieses blöde Mantra des bestellten Hauses ausgraben, weil ich es eigentlich nicht mehr hören kann. Aber das war mir sehr, sehr wichtig. Ich wollte da ein Fundament legen, weil letztendlich war ich ja auch verantwortlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja? Und dann da hingen Existenzen dann einfach dran. Und das ist ja auch nochmal der weitere Punkt, wo Work-Life-Balance dann nicht so einfach ist.
Wenn du die Verantwortung auch für andere hast.
Ich habe mehr Probleme immer gehabt, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, denn für andere. Und das ist weitaus einfacher gewesen. Es hat mir wirklich geholfen, in so einen Workaholic-Modus zu schalten. Was mir gut getan hat, weil ich in meinen Augen einfach viel nachholen müsste und wollte auch und gebrannt habe für all das. Aber dann habe ich dann noch relativ, also es waren 6, 7, 8 Monate, wo ich dann gemerkt habe, es fühlt sich anders an. Auf einmal, ich glaube, dass ich auch nicht mehr das geben kann, was ich in all den Jahren zuvor getan habe, und vielleicht muss ich was anderes machen.
Und dann hast du einen Monat erstmal bis raus sozusagen, ja, oder?
Mir war das wichtig. Ich habe im ersten, im zweiten, wie schon gerade gesagt, 2017 beim Daimler angefangen, aber ich wollte wirklich einen vernünftigen Cut machen. Wenn du von einem unabhängigen Medium kommst und gehst in Unternehmenskommunikation eines großen Konzerns, dann kann das für einige Verschwörungstheoretiker durchaus ein Geschmäckle haben. Und mir war das extrem wichtig, weil ich über all die Jahre mich sehr lautstark dafür eingesetzt habe, dass Medien unabhängig sind und frei sind und dass es zwischen Editorials oder redaktionellem Inhalt und Advertorials eine ganz, ganz große, starke Grenze gibt. Und ja, dann habe ich dann mal einen Monat, was sich ganz komisch angefühlt hat.
Jetzt wollte ich gerade fragen, wie war denn diese Zeit? Das war ja so eine In-Between-Geschichte dann, oder?
Twilight Zone.
Was hast du gemacht in der Zeit?
Ich weiß es nicht mehr. Also muss das irgendwie, ich kann mich nicht dran erinnern, in den letzten 10 Jahren einen Monat gehabt zu haben, wo ich sagen würde, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Das war so ein Monat. Ganz, ganz seltsam. Ich bin zwar noch zur Consumer Electronics Show gefahren, auch nach Detroit, und habe da jeweils auch die Daimler Events besucht, um auch schon zu sehen, wie sich das anfühlen wird für mich jetzt in diesem In-Between, den Stühlen. Und danach habe ich dann einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich zu Hause gesessen, aus dem Fenster gestarrt. Irgendwas in der Richtung muss es gewesen sein. Es ist wirklich,
du hast irre, Zeit,
das hat mich auch noch niemand gefragt. Ich bin völlig überrumpelt jetzt.
Ja, ich merk's.
Und merk erstmal, wie das, ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber mir war es wichtig, dass ich am 1.2. in Stuttgart aufschlage und bereit bin.
Dass du frisch bist, ne?
Wir loslegen können.
Hattest du denn, oder kannst du dich zumindest daran erinnern, ob du in der Zeit oder vielleicht auch davor, wo klar war, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, hattest du Angst, da nichts kommt oder dass du nicht weißt, wohin die Reise geht?
Ich hatte Angst davor. Ich habe sogar darüber nachgedacht, selber ein neues Blog, nur ich alleine, aufzumachen, wo man jetzt natürlich sagen kann, irgendwie ist er dann auch ein kleiner Narzisst oder Egozentriker, dass da auch so eine Idee nochmal kommt. Aber ich wollte vielleicht irgendwie so ein Ding starten, so ein Artikel die Woche.
Ne?
Und den einfach extrem umfangreich, detailliert, analytisch oder vielleicht ein Rant in der Woche, je nachdem. Dann wusste ich aber auch da schon wieder nicht mehr. Du bist in dieser Verantwortungsrolle immer noch drin. Es muss ja weitergehen. Du musst ja am nächsten Morgen wieder aufstehen. Es geht wieder von vorne los. Blogging gerade über sehr dynamische Themen ist fast so jeden Tag mit einem weißen Blatt Papier anfangen und Geschichten erzählen. Übrigens, das ist auch das Spannende daran. Das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil dadurch kein Tag wie der andere war. Aber ja, ich wusste nicht so genau, wo geht das hin? Du musst noch auf die Crew aufpassen. Nein, die sind alle alt genug, ne? Aber du fühlst dich dann halt so als irgendwie eine Art von Beschützer oder Mentor oder wie auch immer man das definieren möchte. Ne? Meine Co-Gründerin hat das mit mir 8 Jahre mitgemacht. Was de facto, glaube ich, so die längste Beziehung in meinem Leben ist, obwohl es eine Business-Beziehung war. Und da gehört auch schon eine Menge dazu, ne? Dass man das so lange durchzieht, hat man was aufgebaut und dann
verlässt man sich.
Verlässt man sich komplett aufeinander und auf einmal macht der eine sich Gedanken darüber, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch so lange machen kann. Und dann kam halt dieses Angebot und das habe ich natürlich ihr auch innerhalb von 5 Minuten erzählt, damit sie weiß, was da los ist. Und das Erste, was sie sagte, du wärst bekloppt, wenn du das nicht machst. Und auch bei uns im Team dann alle anderen Angestellten haben umgehend gesagt, ey, du wärst verrückt, wenn du es nicht tun würdest. Dann kam die nächste kleine Angstphase. Ich dachte, was passiert, wenn das nach draußen kommuniziert wird? Übrigens, das mögen sich auch einige fragen, meine Güte, wenn der schon eben im Sommer das Telefonat bekommt und dann erst im Februar darauf. Wir haben auch wirklich echt 4-5 Monate lang verhandelt, ob das funktionieren kann und wie.
Wie? Mhm.
Ne, in welchem Format. Bis das dann wirklich alles unter oder in den trockenen Tüchern war. Und ich dann auch wirklich erst 4-5 Tage, bevor wir das öffentlich bekannt gegeben haben, unterschrieben habe. Also das lag wirklich sehr, sehr eng an diesem Commitment dran. Das war auch wiederum wichtig war.
Das glaube ich.
Aber ich hatte Angst davor, dass irgendwie so ein Backslash oder Backlash.
Was macht er da jetzt?
Ja, und ja. Dachte, es wird einen Shitstorm geben.
Gab aber keinen.
Nee, überhaupt nicht. Es war ein Love-Storm. Mhm. Ehrlich. Das war lustig. Und was ganz spannend ist, auch innerhalb des Daimlers, dass ich Postkarten bekommen habe.
Echt?
Aus Werken von langjährigen Lesern, die mir irgendwie schon seit über 10 Jahren gefolgt sind.
Das ist ja toll.
Und sagten, oh, das ist so toll, dass du jetzt im Konzern bist. Und das gibt's immer wieder mal. Und toll. das finde ich irre. Das ist also, was Motivierenderes gibt's nicht. Das Motivierendste beim Blogging, das Erste, was man, glaube ich, nie vergisst, ist auch da den ersten Kommentar, den ich bekommen habe. Kai von Dreger. Wenn du das jetzt hier hörst, ne? Ich kann mich
Grüße.
Noch an deinen ersten Kommentar beim ersten Tech-Blog erinnern. Ne? Dieser Moment, ach, das lesen ja nicht nur Menschen, sondern das interessiert sie auch noch und die
sie
lassen
interagieren.
Auch
noch ja.
Super
ja.
Moment.
Ja. Dann bist du eingestiegen und hat sich mit dem Zeitpunkt deines Einstieges deine Work-Life-Balance verändert? Ja, nein, du hattest zu Beginn gesagt, im Grunde eigentlich nicht so wirklich, aber gibt es vielleicht doch Dinge, wo du sagst, naja, achtest du jetzt eigentlich mehr auf dich tatsächlich auch?
Ja, ich habe 2017 mal für 8 Monate den Ischias-Nerv entzündet gehabt. Das war so schlimm, dass ich jeden Tag Valium geschluckt habe und auf die IAA schon über den Flughafen im Rollstuhl ankam.
Oh mein Gott.
Ein Tag Valium, nächsten Tag im Bett liegen. Dann wieder eine Runde Valium. Ich konnte einfach mehr oder weniger so, ja, mehr als ein halbes Jahr nicht laufen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh,
muss aufpassen.
Hier passiert was und das ist nicht gut und du siehst es mal besser zu, wie du für dich selber definierst, wie dein Leben aussieht, wie deine Arbeit aussieht und nochmal, Quatsch, wie dein Leben aussieht, weil da ist Arbeit für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil von, das ist ja kein Job für mich. Für mich ist das ein Lifestyle. Und habe zugesehen, dass ich ja einiges tue in der Richtung. Also ich bin zum Beispiel jetzt, ich bin hier im Hotel an der Friedrichstraße und bin hier hingelaufen. Was sind das, so 6,5 Kilometer oder so?
Ja.
Und das tut mir einfach gut.
Also dass du dir bewusst diese Zeiten auch für dich nutzt.
Richtig. Mhm. Und auf einmal, man sieht auch Städte auf einmal, ja. Ich wohne seit 9 Jahren in der gleichen Wohnung in Taipei und lerne auf einmal meine Hunde erkennen.
Ja, aber das ist ganz wichtig. Ist das auch so ein, also wir machen ja auch hier im Podcast oder versuchen natürlich auch Tipps zu geben. Ja. Jetzt weiß ich es manchmal.
Ja.
Ich tue mich auch manchmal sehr schwer damit, anderen Leuten jetzt irgendwie zu sagen, so und so. Aber vielleicht hören jetzt Leute zu, die sagen, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich wirklich strauchel und merke, okay, hilft es, sich einmal zu überlegen, was sind eigentlich so Momente, in denen ich wirklich abschalten kann?
Du musst dich selber wertschätzen lernen. Ich finde übrigens, wertschätzen ist sowieso das allerschönste Wort der Welt.
Nach
ich liebe dich.
Ja.
Kommt für mich direkt wertschätzen, weil es auch eine Art von Liebe entgegenbringen ist. Anzuerkennen, dass es ganz tolle Menschen gibt, das denen auch sagen, aber das auch für dich selber zu beanspruchen. Du wertschätzt dich nun mal nicht, wenn du den ganzen Tag ein Fastfood-Burger reinschraubst, dich nie bewegst, ja, und 4,5 Stunden schläfst.
Ja.
Das ist halt ein riesengroßes Problem. Und das habe ich für mich, glaube ich, mittlerweile so hinbekommen, dass ich einmal alle 4 Monate etwa, sagen wir mal eine Woche, anderthalb brauche, wo ich komplett abschalten muss. Das heißt, am Strand liegen, Yoga machen und viel rumlaufen und in Spas gehen.
Lesen auch oder das gar nicht?
Lesen durchaus. 70% meines Tages besteht aus Lesen.
Ja.
Ne? Natürlich jetzt nicht die großen Belletristik-Schwaden dieses Planeten, aber ich lese halt ganz, ganz viel, damit ich kommunizieren kann.
Ja.
Auch das versuche ich hinzubekommen. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wie gut es mir tut, wenn ich ein sehr meditatives Yoga mache, wie gut es mir tut, abends über den Google Assistant so eine Calm Down Musik einzuspielen. Ja, ein paar, jetzt will ich nicht sagen, dass mir die Klangschalen um die Ohren geschoben werden müssen, aber es hilft. Und ich war früher überhaupt nicht in so einer Welt. Ich sag, hau mir ab mit solchen Sachen. Ne, soll ich jetzt auch noch ein paar Bäume umarmen gehen oder was?
Next Level. Ne? Ja. Ja, ja.
Tatsache ist aber, es hilft. Ja, und ja. Es tut so gut.
Runterzufahren einfach. Ne?
Du musst lernen, runterzufahren. Weil letztendlich hat es eines mit mir gemacht. Ich habe diesen Sommer, also letzten Sommer habe ich angefangen zu laufen. Weiß ich nicht, jeden Tag so 13.000, 14.000 Schritte, irgendwie so 10 Kilometer, immer. Und habe ich Gott sei Dank mal ordentlich abgenommen. Also irgendwie so 12, 13 Kilo. Aber was wirklich offenbarend war, waren die ersten 2, 3 Wochen. Da habe ich ja gedacht, das war's ja für dich. Das kannst du ja mal knicken, in deinem Körper ist ja komplett Herbst. Ne? Wenn ich da meine, auf der Laufbahn in Taipei, da meine Gegner gesehen habe, die waren alle 74 oder 75.
Oh, haben dich überholt.
Ja, natürlich. Und ich stehe am nächsten Morgen auf und so, oh, meine Knie. Und auf einmal habe ich Blasen unter den Füßen und ich habe Sneakers an.
Ja.
Und dann so nach 5 oder 6 Wochen wurde das dann besser. Und da habe ich mir gesagt, habe ich mir wirklich geschworen, du wirst nie wieder in diesem Leben an diesen Punkt kommen.
Oder?
In diesen ersten 2, 3 Wochen, oder was du mit deinem Rücken gehabt hast. Und auch, was mit deinem Kopf passiert ist. Dann habe ich halt so Sachen gemacht, dass ich morgens um 5 Uhr aufgestanden bin und losgelatscht.
Hörst du beim Laufen was oder gar nichts?
Ich höre extrem gerne Podcasts. Mhm. Insbesondere, also wenn ich jetzt nicht joggen gehe, sondern wenn ich einfach so, wie jetzt gerade, ich laufe jetzt 6 Kilometer durch die Stadt, auch das tut dir gut. Wenn du ordentlich schnell marschierst, ist das richtig gut. Und dann höre ich gerne Podcasts, weil dann hast du Zeit dazu. Du kannst dir die Stadt angucken, kannst ein tolles, spannendes, informatives Podcast hören oder du hörst Musik, je nachdem. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne.
Wie stehst du zu diesem ganzen Thema Digital Detox? Also, ich frage das deswegen, weil ich war gerade gestern Abend wieder auf einer Veranstaltung, da wurde das auch erwähnt, ganze Thema Informationsflut und wie ich jetzt damit umgehen würde. Hatte auch mal einen Artikel dazu geschrieben, wo ich geschrieben habe, dass das immer suggeriert, dass das Digitale irgendwie Gift ist. Aber ich muss zugeben, ich merke schon bei mir selber auch, also wenn das Handy nicht in der Nähe ist, es ist wirklich manchmal wie so eine Sucht. Wie stehst du zu dem Thema und wie schaffst du das auch mal zu sagen, komm, ich lasse es jetzt liegen?
Ich glaube, Digital Detoxing ist extrem wichtig. Wenn man sieht, du hast gerade ein Suchtverhalten beschrieben, das haben wir ganz sicher beide. Dieses fürchterliche, man könnte ja was verpassen, Dingen. Plus, dadurch, dass wir beide Kommunikatoren sind, und das bist du auch ganz klar, ob du jetzt deine eigene Firma hast oder wie ich in einem Konzern sein würdest, du entwickelst die Angewohnheit des Liefernmüssens. Ja, ich muss doch wieder auf Instagram einstellen, ich muss doch wieder auf Twitter und LinkedIn, die müssen doch sehen, dass es mich noch gibt. Du setzt dir eine digitale Bringschuld im selber jeden Tag morgens aufs Frühstückstablett drauf. Und das ist so schwierig abzuschalten, weil du dich selber konditioniert hast über viele Jahre. Du hast diesen riesengroßen Machen-Machen-Machen-Machen-Cluster im Kopf. Und dein Gehirn sagt dir jeden Morgen wieder, hör mal, hast du schon alles gescheckt? Mhm. Hast du schon darauf geantwortet? Hast du schon mal wieder was hingesetzt? Hast du mal wieder ein Stöckchen rausgeworfen nach Digitalistan? Und da rauszukommen ist so wahnsinnig schwierig. Weil mit der Zeit, es macht ja Spaß, wenn du Lust am Kommunizieren hast, aber du merkst ganz einfach nicht, dass dir das auch eine ganze Menge Energie kostet. Und wenn du dir nicht diese Zeitpunkte nimmst, wo du ganz klar sagst, jetzt bis hier nicht weiter und jetzt mache ich mal, und wenn es nur ein Wochenende ist, was so schwierig sich anhört jetzt schon. Sagen,
ja, du
guckst mich auch schon an.
Ich dachte so, okay, jetzt kommt, und wenn das mal eine Stunde ist oder so, jetzt Wochenende.
Aber wenn du das mal versuchen würdest, oder vielleicht arbeitest du dich einfach hoch. Das kann dann irgendjemand bei einer Stunde anfangen, dann machst du mal einen Abend daraus. Und das Allerwichtigste ist, wenn du anfängst, dich abzulenken. Ne? Das ist so wie Rauchen aufhören mit Schokolade.
Ja, genau.
Heroin und Methadon. Um mal in die Extreme zu gehen hier. nochmal, lustigerweise sind das ähnliche Botenstoffe, die ausgeschüttet werden im Kopf. Und wenn du dich dann so langsam versuchst, daran zu robben, ich weiß, wie schlimm das ist und man wird nervös und wer weiß, was da gerade los ist. Und ich bin noch erreichbar. Nein, du musst nicht erreichbar sein. Weißt du, was das Tollste ist, wenn du ganz einfach mal merkst, dass 24 Stunden später gibt es das Internet immer noch und dich auch und alle anderen auch.
Ja. Und es kann warten.
Genau, genau. Aber das tut dem Kopf gut. Ich habe aus diesen Erfahrungen oder diesen, das ist durchaus ein Lebenswandel für mich. Ganz klar ein Lebenswandel für mich geworden. Viel, viel mehr Energie gewonnen. Also ich habe viel, viel mehr Energie heute, die ich punktuell einsetzen kann, als ich es zuvor gehabt habe. Zuvor war viel hilft viel. Jetzt ist es so eher fokussieren, 50 Minuten, kreativ sein, voll durchballern, alles geben und dann nimm dir eine Viertelstunde Auszeit. Schalte komplett ab. Du schaffst nicht länger. Wenn du anderthalb Stunden im Meeting sitzt, ja, dann ist es, glaube ich, schon mal ein Problem dieses Meetingsformates, beziehungsweise der Teilnehmer. Zum anderen, wenn du das Fenster nicht aufmachst, wirst du sowieso keine vernünftige Entscheidung mehr treffen können, weil sie alle schon den Sauerstoff aus diesem Raum rausgesaugt haben. Du musst danach, und das sind diese kleinen Pausen, damit fängst du an. Mach das Ding zu, leg es in die Ecke hin, lauf eine Viertelstunde um den Block einfach, geh einen Kaffee trinken. Dann diese größeren Pausen, wo ich wirklich gemerkt habe, ich brauche es so alle 4 Monate einmal, das muss nicht lange sein, aber wenn du eine Woche nimmst und erlebst diese Woche sehr intensiv, dieses Runterkommens. Und da hilft mir natürlich, dass ich irgendwo in Südostasien in einer Welt lebe, die durchaus einen kleinen spirituellen Unterton auch hat. Ne? Jetzt sage ich nicht, dass ich mit Räucherstäbchen durch die Gegend laufe. Ich bin auch gar nicht so der Mensch dafür. Mhm. Aber das hilft mir. Es hilft mir, wenn ich zu so einem Yoga-Ding hingehe, und die spielen so eine meditative Musik und da vorne läuft so ein Yogi rum und der erzählt dir dann noch einen dabei, was du jetzt da machen musst und woran du denken sollst. Und das tut so unheimlich gut. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, vor 2 Jahren.
Da warst du doch bestimmt super nervös, oder?
Da war ich super nervös, das zu tun. Ich kam mir wie der absolute Vollhorst vor.
Kann ich mir richtig vorstellen.
So, meine Güte, ich kam mit dem Schalke-Trikot da an. Und mich da hingesetzt. Und das waren alles so super Profis, die ihre eigenen Matten am Start hatten. Und saßen schon alle hier in diesem lustigen Yoga-Sitz da. Das ist ja für mich heute noch kaum möglich, das hinzubekommen. Und auf einmal fangen die mit so Übung an und jetzt küssen wir unsere Knie.
Oh,
ich sag, wie soll ich das denn machen? Da kannst du jetzt gleich mal schön den Orthopäden anrufen. Aber nochmal, je mehr und je häufiger du das machst, umso besser wird das. Aber ich kam mir völlig bescheuert vor. Und dann gab es einen Schlüsselmoment. Und auch das, den wirst du genauso haben, den werden viele, die es sich anhören haben. Die Augen zuzumachen, der Musik zu lauschen und an nichts zu denken. Und auf einmal habe ich mir gedacht, boah, was habe ich denn für ein fucked up mind? Ich kann nicht an nichts denken. Ich kann den Kopf nicht leer machen. Das geht nur in einer Tour auf 75 verschiedenen parallelen Datenautobahnen, die zwischen den Ohren hin und her schießen. Und da habe ich mir gedacht, du hast ein Problem. Du hast echt ein Problem. Das kann man aber lernen. Und je besser das wird, und das war nach den ersten anderthalb Stunden schon so, ne? Da habe ich dann da gesessen, die Kinnlade Richtung Erdmittelpunkt gezogen und dachte, was ist denn hier gerade passiert? Das ist ja völlig irre, wie ich mich jetzt gerade fühle. Ich will nicht sagen befreiendes Gefühl, aber erleichtert in einer gewissen Art und Weise. Und das ist immer besser geworden. Wenn man sich fragt, ob Digital Detoxing wichtig ist, macht mal genau diesen Test. Macht euch eine schöne meditative Musik an oder Meeresrauschen oder wie auch immer im Hintergrund. Es gibt tolle Apps dafür. Und setzt euch auf die Couch oder legt euch hin, macht die Augen zu und versucht einfach mal an nichts zu denken. Und wenn das nicht funktioniert, habt ihr ein Problem. Und dann müsst ihr was tun. weil das kostet Energie.
Ich weiß.
Denken kostet viel Energie.
Ja, absolut. Genau, das.
Und du bist nicht fokussiert.
Du bist nicht fokussiert und ich finde, manchmal geht es mir auch so und vielleicht geht es anderen auch so, dass ich oft denke, was habe ich denn eigentlich den ganzen Tag so gemacht? Ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Ich bin nicht rumgereist. Ich hatte irgendwie keine Events, was auch immer.
Fühlt sich schlapp.
Ja, ich fühle mich schlapp und dann merke ich, dass ich aber viel gedacht habe.
Ja.
Ja, einfach ganz viel mit mir rumschleppe, so gedankenschwanger durch die Gegend laufe. Und daher versuche ich das tatsächlich jetzt auch sukzessive. Einfach auch mal dieses Nichtstun, vor allem aber Nichtsdenken. Das ist das Entscheidende. Nichtstun an sich hilft ja nichts. Ja?
Nee,
wenn du dann immer noch weiter
in
deinem Hirn weitermachst.
Du musst an nichts denken.
Zu guter Letzt, weil wir sind schon fast am Ende. Ich könnte natürlich hier noch ewig lang mit dir sitzen und nicht aufs Handy schauen. Wann ist das nächste Mal der Fall, dass du dir länger, ist das schon geplant?
Mhm.
Dass du
16. April.
Eine Woche?
12 Tage.
12 Tage.
Mhm.
Und da auch wieder am Strand. Und
fliege ich nach Bali wieder? Ich habe den Vorteil, dass es von Taipei aus einen Direktflug gibt für 4,5 Stunden.
Ja.
Ich da also man könnte sagen, das Malle von Taiwan, so ungefähr. Lustigerweise fühlt es sich leider oft so an, wenn du in deiner Hauptsaison bist, eine Katastrophe.
Ja.
Dann ist es echt too much. Aber in der Nebensaison ist es wunderschön. Und du kommst aus dem Flughafen raus und die Luft riecht und schmeckt anders, fühlt sich anders an. Und du hast sofort diesen lustigen Kling-Klong-Sound im Kopf irgendwie. Es ist ganz seltsam. Es hat durchaus was Magisches an sich. Ich mag das sehr gerne. Auch, es gibt auch auf Taiwan solche Ecken.
Mhm.
Ja, und auch auf den Philippinen durchaus. Aber Bali ist nochmal so ein bisschen aus einem anderen Level unterwegs. Und dann werde ich mir dann da 12 Tage in so einem Resort geben. Werde jeden dritten oder vierten Tag einmal ins Spa gehen. Werde jeden Morgen die Yoga-Geschichte inklusive ich begrüße den neuen Tag am Strand. Und also, was sind diese ganzen bekloppten Dinger?
Ja, aber
ich hätte mit dem Finger auf mich gezeigt und mich ausgelacht vor 2 Jahren. Oder vor 3 Jahren, wenn ich das gemacht hätte. Oder wenn ich davon gehört hätte. Ich sage mal, bist du fertig? Jetzt lass das mal mit der Raucherei sein.
Ja.
Oder so. Ne? Oder rauch was anderes.
Genau. Ja.
Nein, ich finde es grandios. Ich komme danach wieder, fühle mich so gut, klatsch in die Hände und sage, was machen wir als nächstes? Ich habe Bock auf
voller
alles.
Energie.
Ich habe richtig Lust, jetzt wieder zu machen.
Mhm.
Und wenn du das zum ersten Mal erlebt hast, dann weißt du, wie gut dir das tut. Und nochmal, du bist danach motivierter, inspirierter. Nochmal, das ist nicht von einem Ort abzumachen, ne? Sondern es geht darum, in was für ein Mindset du dich reinpacken kannst, des Abschaltens. Du hast halt einfach mehr Drive und du bekommst mehr auf die Reihe dann danach, weil du einfach fokussierter bist. Wahrscheinlich kommen mir zwischendurch auch noch ein paar Ideen, ein paar coole, die du dann umsetzen möchtest, die du in deinem Busy Mind überhaupt nicht hinbekommen hättest, weil da kein Platz für gewesen wäre.
Ja, und du hast dann aber vor allem die Energie, es tatsächlich umzusetzen.
Und du hast die Energie. Du schläfst anders. Ich tracke alles bei mir, immer so ein Tracker um meinem Handgelenk, wo ich dann sehen kann, okay, auf einmal bin ich dann da und schlafe 7,5 Stunden im Schnitt, wo ich ansonsten eher so bei 6 bis 6,5 Stunden schlafe. Und das ist nur eine Stunde mehr. Weil diese eine Stunde mehr macht schon so wahnsinnig viel aus, weil sich auch die Tiefschlafphasen dann verändern. Das kannst du wirklich alles anschauen. Wenn du anfängst, nicht nur auf deinen Körper zu hören, auf was in deinem Kopf abläuft, aber wenn du anfängst, das zu visualisieren, das ist heute so gut möglich, findest du eine ganze Menge über dich raus und weißt dann ganz einfach auch, was zu tun ist. Also, dir wird bewusst, dass du was tun musst.
Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich am liebsten nach dieser Phase nochmal mit dir treffen wollen.
Sehr, sehr gerne.
Das wäre eigentlich
unbedingt
ganz interessant, oder? Wenn wir dann nochmal ein Gespräch führen.
Ich bin im Juni wieder in Deutschland.
Das klingt doch sehr gut. Dann verabreden wir uns einfach.
Das machen wir.
Es war, wie ich fand, wirklich ein ganz, ganz tolles und sehr intensives Gespräch.
Ich
ehrlich gesagt, ich habe auch super viel für mich nochmal mitgenommen. Es war eigentlich so eine kleine Stunde jetzt hier. Vielen Dank und kommt gut in die Woche oder habt eine schöne Woche, wie auch immer.
Vielen Dank.
Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.